Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Geistzeit. Und wir haben richtig ein Jubiläum, Andi, ne? Heute?
Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ist es die 50. oder 49.
Thorsten? Es ist die 50. Folge. Wir haben ja noch eine Sonderfolge so gehabt, so zwischendurch, also je nach 10. Aber es ist die 50., die veröffentlicht wird. Hey. Also, wir haben bisher, aber wir werden jetzt hier nicht anstoßen und euch hängen lassen. Wir machen sofort weiter, ne? Einfach hey, nur, dass wir so ein bisschen Silberfreude im Hintergrund machen.
Sehr cool, sehr cool.
Und wir haben uns mal ja ein gewichtiges Thema mitgebracht. Wir sind ja bei Gott. Wir sind bei diesem Thema Neues von Gott. So Neues von Gott, das heißt nicht, dass man nicht auch mal ganz alte Fragen wälzen kann, diskutieren kann. Wir haben vielleicht eine der ältesten Fragen der Welt mitgebracht, wenn es um Gott geht. Die schlichte Frage, ja, Gott und das Leiden. Ne? Wenn schön Wetter ist, da würden ja die meisten sagen, und ein Gott, dem ich dafür danken kann, wäre ganz schön. Das wird das Schöne und das Glückliche im Leben nochmal unterstreichen. Wenn es donnert und brodelt, wird schon schwieriger. Und manchmal ist gar nicht so selten Leiden etwas, was einem jedes Gottesdenken vergällen kann. Naja, aber auch umgekehrt. Manchmal ist Gott das Einzige, was Leute trägt, sagen sie selbst, im Leiden. So, und da gibt's natürlich immer wieder auch alte und neue Gedanken. Den Titel seht ihr ja auf der Folge. So, was hilft ein leidender Gott? Was bringt mir ein leidender Gott? Darüber wollen wir uns heute ein paar Gedanken machen.
Ja, und das ist mal wieder unser Zugang, den wir von Anfang an beherzigen wollten. Du hast es mal genannt, unser Gotthard-Prinzip. In der Schweiz bohrt man die Tunnel von zwei Seiten. Und wir kommen jetzt heute nochmal ganz stark von der Seite der Erfahrung her, weil die Erfahrung von Not und Leiden und Übel in dieser Welt ist seit Jahrtausenden genau der Kontext, in dem die Frage nach Gott aufpoppt, in dem sich auch Geister scheiden, in dem Leute sagen, mit diesem Gott kann ich gar nichts anfangen, oder Leute sagen, ja, wie will ich im Leid aushalten ohne diesen Gott? Thorsten, ich schlage vor, dass wir das jetzt auch beherzigen. Und was hältst du davon, wenn wir beginnen und ein wenig Phänomenologie, also dem Phänomen des Leidens nachspüren könnten? Was passiert eigentlich genau, wenn wir leiden?
Sehr gut, genau. Und ich weiß, du hast dir da viele Gedanken gemacht. Ich bin da, also meine Alltagserfahrung, wenn du mich fragst nach Leiden, das letzte Mal habe ich schwer gelitten, als ich Weihnachten mit meiner Daumenspitze in die Brotmaschine geraten bin. Ei, also da hätte ich keine Lust drauf. Also ich merke es immer noch, ja, aber der Schmerz hat nachgelassen. Ich bin auch dankbar.
Oh Mann.
Aber man kann viel mehr zum Thema Leiden sagen. Es hat viel mehr Facetten. Und ja, ich glaube, da übernimmst du mal lieber.
Ja, und zwar die Quelle will ich gerade angeben. Als ich so ein bisschen in den letzten Jahren gearbeitet habe an diesem Thema, bin ich auf einen praktizierenden Psychiater und einen Philosophen gestoßen. Das ist der Boris Wandruschka. Und der hat insgesamt, also das sind, glaube ich, 700 oder 800 Seiten, zwei dicke Bände. Bitte nicht erschrecken, ihr Lieben. Der erste Band heißt eine Philosophie des Leidens und der zweite eine Metaphysik des Leidens. So können wir auch gerade wieder vergessen. Bei ihm habe ich eine schöne, ja, wie soll ich das nennen, Aufdröselung gefunden. Und zwar beschreibt er, dass die Erfahrung von Leiden beschreibt er in folgenden Stufen. Und da kann man schon einiges lernen, was auch für unsere Diskussion über einen Gott, der möglicherweise leidet, durchaus bedeutsam sein könnte. Leiden ist zunächst einmal ein Erleiden. Also hier ist das Leiden ein Widerfahrenes. Also ich werde getroffen von etwas. Ich werde berührt. Ich werde angegangen. Dabei kann man sagen, bin ich erstmal passiv. Und ich werde aber sofort im selben Moment auch aktiv. Ich bleibe nicht einfach passiv, weil ich nehme jetzt das wahr und ich nehme das auch erst einmal an, dass es so ist, dass ich davon etwas getroffen worden bin. Also ich entdecke mich selbst in einer Leitposition. Als nächstes kommt dann direkt dass ich kognitiv mit meinem Denken, aber auch emotional, gefühlsmäßig, das, was mir da passiert ist, was mir widerfahren ist, was mir widerfährt, ich bewerte das negativ als Leid, als Übel, als Not. Und jetzt entsteht der Leidensdruck. Ich muss das erdulden, ich muss das aushalten. Ich komme aus der Nummer nicht mehr einfach so wieder raus. Es entsteht eine Spannung. Ich wünsche mir unter Umständen, wann ist das endlich vorbei? Also man könnte das die Leidverwünschung nennen. Und zugleich wünsche ich mir, dass es mir wieder gut geht. Ich mache dann die Erfahrung, nee, mein Leben ist gehemmt. Ich bin dem erstmal ohnmächtig ausgeliefert. Das wäre dann eine Steigerung meines Leidensdrucks. Es kann dazu kommen, dass ich irgendwie versuche, anstelle, das Leiden auch wieder aufzuheben, irgendwie da rauszukommen. Das wäre sozusagen die vergebliche Leidnegation, so nennt Boris Wandruschka das. Und wenn sich das Ganze komplett dann eskaliert und bis zur Spitze treibt, kommt es zu einer bleibenden Leidenszwietracht. Also es ist so wie ein, ja, ich erlebe mich wie zerrissen, innerlich, äußerlich. Und jetzt kommt es zu einem Leidenszustand, der sich stabilisiert. Letzten Endes leide ich dann an mir selbst. Ich betrachte mich selbst, ich verzweifle an mir selbst, weil ich an mir selber nichts mehr anderes wahrnehme, als dass ich ein Leidender bin. Ich fand das eine total schöne, übersichtliche, vielleicht jetzt gerade auch sehr abstrakt klingende Aufdröselung dieser unterschiedlichen Stationen des Leidens, wo die ganze Spannbreite aufgemacht wird. Ja, wir erleben das Leben nicht immer kuschelig, nicht immer flauschig. Es widersteht uns, es widerstrebt uns, es springt uns an. Aber das ist normal in gewisser Weise. So ist das Leben. Was aber nicht normal ist, ist diese extrem pathologische Form des Leidens, wo man zerrissen wird, wo man echt kurz vorm Ende ist und es nicht mehr aushalten kann. Das finde ich, diese Unterscheidung zwischen einem durchaus normalen und gesunden Pathos und dem pathologischen Leiden, das fand ich sehr interessant bei Wandruschka.
Ja, danke. Das können wir ja mal kurz diskutieren. Ich könnte jetzt mal sagen, von meiner Erfahrung, scharfe Schneide in Daumenspitze, das war fast alles gleichzeitig. Ne? Das Erleiden, das Wahrnehmen, das Bewerten, der Druck. So. Und ja, ich verstehe aber natürlich auch, selbst bei sowas Banalem, wo der Schmerz ja sofort in den kleinen Zeh geht und auch ins Gehirn, hat das natürlich mehrere Facetten. Ne? Weil man dann irgendwie auch merkt, also ersten 3 Minuten merkt man nicht viel, man will nur die Blutung stoppen. Aber dann fragt man sich natürlich schon, ne, bin ich jetzt transportfähig, kann ich noch, was weiß ich, Weihnachtsbesuche machen, müsste ich sofort ins Krankenhaus. Irgendwann merkt man, hoppla, ich kann mir ja gar nicht mehr den Hosenknopf zumachen und die Hemdknöpfe auch nicht mehr. Und mich an- und ausziehen ist sehr lästig und so. Also es hat verschiedene Facetten, wo man auch bei sowas Banalem ja fragen kann, was ist jetzt das Problem? Ist es der Schmerz? Ist es die Beeinträchtigung? Ist es die Dauer? Ist es das Leiden am Leiden? Gibt es noch irgendwas Schönes, worauf ich mich einstellen kann? Oder verschlingt das jetzt alles? So, und ich glaube, so kurze Schmerzen, Bänderriss und noch Schlimmeres und so, auch da kann man ja diese Fächer aufmachen. Viel Leiden ist ja ein bisschen komplizierter. Ne? Du hast, was weiß ich, ein Kind, kommt in der Schule nicht zurecht, schreibt 5 und 6, wird irgendwie isoliert, verliert. So, das zieht einen ganz schön rein und ganz schön mit. Oder schwere Krankheit im nahen Bereich, wo Menschen, die man liebt, leiden müssen und man steht daneben und man will was machen, aber man kann gar nicht sagen, jetzt die Blutung stoppen und jetzt, das ist alles viel schwieriger. Man ist in Wellen der Empathie und der Ohnmacht. So, und da finde ich das sehr hilfreich, tatsächlich nicht zu sagen, das, was passiert, wie ich mich dazu verhalte, wie sich das in der Länge zieht, welche Wünsche, Möglichkeiten, Ohnmachtserfahrung ich damit mache und wie ich damit irgendwann auch so in Reibung gerate, wo ich entweder neue Perspektiven gewinne oder in Ohnmacht und Verzweiflung stürze. Also, vielleicht können wir es ja auch beifügen, nicht bei uns auf der Seite, wo wir starten. Es ist schon gut wahrzunehmen, wie vielschichtig Leiterfahrungen sind.
Ich finde das auch ganz wichtig, Thorsten, weil ich glaube zutiefst, man kann Leid nur ganz schwer miteinander vergleichen. Also das, was ich jetzt so da entfaltet habe, sollte unter keinen Umständen eine klare Zuordnung bedeuten. Das, was man zunächst mal augenscheinlich so als eine Bagatelle abtun könnte, kann in der Tat aufgrund der Bedingungen, aufgrund der Möglichkeiten, die ein Mensch hat oder nicht hat, aufgrund auch des eigenen Empfindens und der Situation ein schwerwiegendes Leid sein. Und umgekehrt staunt man manchmal, dass Menschen mit schwerwiegendstem Leid, so objektiv gesehen, unglaublich gut damit umgehen, ein glückliches, erfülltes, spritziges Leben führen können. Es kommt ganz stark darauf an, dass wir erkennen, wir verhalten uns auf sehr unterschiedliche Weise, jeder und jede für sich, zu diesen Widerfahrnissen von Leid. Und wie sich das dann weiterentwickelt, ist immer eine sehr individuelle Sache. Also man kann das tatsächlich unterscheiden, so in ein Belastungsleiden, was tragbar ist, was zunächst mal zu keiner größeren Schädigung führt und was man irgendwie auch aus eigenen Kräften bewältigen kann. Man kann aber dann auch von einem Bedrängnisleiden sprechen. Das führt so an die Grenze des Erträglichen. Da wird man dann schon verletzt. Und dann kommt so ein Beeinträchtigungs- oder Schädigungsleiden. Ja, das ist ein bisschen traumatisch. Da wird die Integrität schon, die vielleicht auch so, ja, die eigene Identität angekratzt. Und dann gibt's natürlich dieses völlig destruktive Notleiden, was kurz vorm Zusammenbruch ist, wo man sich selbst verliert, wo man abgleitet, in Apathie entweder, also völlig da niederliegt oder sich den Tod wünscht. Das wären nochmal andere Begriffe. Und mir wäre das sehr, sehr wichtig, dass wir hier niemanden vorschnell in eine Schublade stecken, wie sich das Ganze entwickelt und wo sich da jemand einordnet, hoch individuell.
Ja, genau. Ja, und die ganze Fülle dieser Erfahrungen wirft natürlich Fragen auf, manchmal keine schwerwiegenden Erfahrungen, ist klar, ne? Wenn man irgendwie zu schnell läuft oder rennt und irgendwie gegen die Wand stößt, man ahnt, man hat sich selbst eingebrockt, wenn man dann nicht komplett irgendwie Folgeschäden hat, denkt man nicht drüber nach, es ist irgendwie klar. Manchmal aber wirft es Fragen auf, warum? So, warum ist das passiert? Wer ist schuld? Bin ich schuld? Sind andere schuld? Wie kann das Ganze verschwinden? Was kann ich machen? Ja, und was macht das mit der Vorstellung, dass ein liebender Gott im Himmel zugeguckt hat und irgendwie nicht so den Impuls gespürt hat, ich gehe jetzt da schnell mal zwischen, dass dies Leid erst gar nicht entsteht?
Ja. Auf diese Frage wird sich das Ganze zuspitzen, oder man könnte es noch auch mal anders wenden, jetzt nicht auf die Güte und Liebe Gottes bezogen. Was macht ein allmächtiger Gott? Da hat er es nicht drauf. Ist er irgendwie ein Schwächling? Oder was sind die Gründe dafür, dass, wenn er es doch könnte, aber er hat es nicht gemacht? Also damit sind wir mitten in dem, was die Theologie, die Philosophie, die Theodizee-Frage nennt. Und wohlgemerkt, es geht da letztlich nicht um eine Verteidigung Gottes angesichts des Leides. Also das können wir uns hier sofort mal sparen. Gott hat es nicht nötig, dass irgendjemand von uns ihn verteidigt. Also es geht letzten Endes um die Frage, die eigentlich der Titel auch ist. Was bringt mir ein leidender Gott? Jetzt mal ein bisschen weniger platt und salopp ausgedrückt. Lässt sich der Glaube an Gott offen halten? Lässt er sich irgendwie noch plausibel machen, wenn ein Mensch in einer notvollen, leidvollen Situation ist? Dem wollen wir so ein bisschen nachspüren. Thorsten, was denkst du jetzt, ausgehend von dem, dass wir ein bisschen versucht haben, die Erfahrung von Leid einsichtig zu machen? Wie lässt sich das auf Gott übertragen? Ist Gott ein leidender Gott? Lässt sich das erstmal ein Stück weit einsichtig und plausibel machen, bevor wir der Frage nachgehen, ja, was bringt ein möglicher leidender Gott?
Also ich denke, erstmal muss man sich klar machen, der Gedanke ist ja überhaupt nicht naheliegend. Ne? Wenn du die ganzen Götter der Religionsgeschichte anschaust, du liebes bisschen, die sitzen doch da nicht auf dem Olymp und kriegen dann vor Mitleiden Schrecken, wenn einer von uns sich ein Bein bricht. Das stört die alles gar nicht. Die haben da Party und es ist ihnen ganz egal, ob und wie wir da verrecken. So und wenn sie da ganze Völker auslöschen oder so, die schlafen nicht schlecht danach, weil sie können das, sie dürfen das. So, also das normale Götterleben ist ja auch ein lustiges, ne? Man kennt noch den Ausdruck Leben wie Gott in Frankreich, weil man sich früher die Götter vorgestellt hat als die allerlustigsten und glücklichsten Wesen. So, und es waren ja verfeinerte Ideen, dass man sagte, die Götter sind aber jetzt da nicht nur lustig, sie sind gerecht. So, und das ist eine verfeinerte Idee, die quer durch die Religionsgeschichte auch schon läuft, dass man sich die Götter ein bisschen so wie Karma vorstellt. Sie richten die Welt so ein, dass jeder das kriegt, was er verdient. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. So hat Gott das eingerichtet. So, Gott hat irgendwo da eine innere Waage in die geistig-physische Welt so implementiert, dass jeder Mensch von dem, was er tut, irgendwann auch die Quittung kriegt. Jeder kriegt sein Echo. So, und damit kamen viele gut klar und sagten, aha, ganz schön, ich sehe, manchmal geht's bösen Leuten gut und guten Leuten geht's schlecht, aber Gottes Mühlen mahlen langsam. Jeder kriegt früher oder später Bescheid. Kein Bösewicht wird dauerhaft triumphieren und der Edle wird am Ende immer oben auf sein. Und das hat Gott oder das haben die Götter oder das Göttliche hat das so gefügt. So, und eine solche Idee, es gibt eine kosmische Ordnung. Es gibt eine übernatürliche Ordnung im Natürlichen drin, die das Moralische total ernst nimmt und am Ende dafür sorgt, dass so wie Menschen moralisch leben, gut oder böse, es ihnen ergehen wird, schlecht oder gut. Das ist ja eine ganz schöne Idee, ehrlich gesagt. Also wenn ich es mir vor aller Schöpfung aussuchen könnte, würde ich sagen, das kommt mir wie eine ganz gute Lösung vor, dass die Götter darauf achten. Ja. Schwierig wird's, wenn man das Gefühl hat, die machen ihren Job nicht. Dass die liefern nicht. Es läuft irgendwie nicht, dass die Bösen irgendwann auch die Quittung kriegen.
Ja. Ich wurde nochmal an unsere Sendung jetzt gerade, an unserem Podcast über Jordan Peterson erinnert, der ja das Göttliche auch so als ein Prinzip versteht, was diesem Chaos in der Welt eine Struktur, eine Ordnung, einen Kosmos gegeben hat. Und wenn du dich an der vergreifst, dann, wenn du dich da nicht einordnest, dann hat das entsprechende Konsequenzen. Vielleicht kann man auch sagen, die mythische Theologie, die Gestalt dieser Art über Gott zu denken, würde jetzt sagen, ja, die Götter werden schon berührt von uns, wenn wir uns gegen sie wenden. Da lösen wir ihren Zorn aus und dann schlagen sie im Zorn zurück und dann musst du dich anschnallen. Die etwas sophistiziertere, philosophischere Version wäre jetzt, was du sagst, das ist dieser feine Gedanke, nee, da, so muss man das nicht denken, sondern es geht hier wirklich um dieses kosmische Prinzip von Gerechtigkeit und von diesem Zusammenhang, das wird irgendwie gerechterweise ausgeglichen. Wenn man es jetzt noch philosophischer machen wollte, gibt es dann solche Gedanken, dass letzten Endes aber doch die Götter und Göttinnen unberührt bleiben. Sie bleiben in ihren gläsernen Hallen mit allem, bleiben sie erhaben. Der Gedanke der Unbeweglichkeit, der Leidensunfähigkeit Gottes, der ist in diesem philosophischen Theismus sehr, sehr wichtig. Also jemand so wie Aristoteles konnte das so weit denken und sagen, also selbst wenn Gott jetzt wirklich unserer Gedenken, an uns denken würde, da wäre etwas im Denken Gottes, was ihn in seiner göttlichen Reinheit und in seiner göttlichen Vollkommenheit und Einheit irgendwie zerstören würde, da hätte er ja etwas bei sich, was nicht göttlich ist. Und da kam dann die allergische Reaktion ganz stark, nein, dieser Gott bleibt unberührt von dem Ganzen. Die Bibel tickt da ein bisschen anders, Thorsten.
Genau, und das ist etwas, was sich im Laufe der Zeit mehr und mehr entwickelt. Im Grunde ja schon im Alten Testament, nicht? Also viele Psalmen oder viele Bücher, vor allem Hiob oder Jeremia oder Klagelieder, sind voll mit der Erfahrung, dass Menschen sagen, Karma funktioniert nicht. Gott, schläfst du? Gott, wo bist du? Gott, wann wirst du wach? Gott, wann stehst du auf? Weil sie das Gefühl hatten, dass so diese imperiale Ausbreitungslust der Großmächte quasi ungebremst über die kleinen Armen und Schwachen hinweggeht und viele erniedrigte, edle Menschen erfahren nicht mehr, dass Gott sie wieder aufrichtet und ihre Ehre wiederherstellt. Sie bleiben im Staub liegen und sterben da auch, während andere hochgeehrt und hochdekoriert alt und lebenssatt sterben, und das waren richtige Arschlöcher. So, und das ist natürlich eine ungeheure Frage, wo auch noch nicht so klar war, ja, nach diesem Leben kommt ein zweites Leben und da wird dann endgültig und so. So, und diese Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, das treibt die Psalmbeter um, Hiob, Jeremia, und eine Zwischenantwort war die, Gott ist oft unbegreiflich in seinen Wegen. So, Gott ist verborgen. Wir können es nicht verstehen. Wir erleben nicht, dass der Mensch erntet, was er gesät hat. So, und diese Unbegreiflichkeit wird aber auch geklagt. Sie wird manchmal rausgeschrien. Und es entsteht in dieser Klage zumindest oft die Hoffnung, dass diese Unbegreiflichkeit nicht das letzte Wort ist, sondern Gott sich in irgendeiner Weise erweist als derjenige, der an der Seite der Leidenden steht. So, und das sind ja auch biblische Aussagen, dass Gott denen nah ist, die niedergedrückt sind, erniedrigt und schwach und ängstlich. Und die ganze Jesus-Geschichte ist natürlich eine ungeheure verkörperte Antwort, wenn man sie christlich versteht, dass Gott da ist in diesem Jesus, dass Gott an die Seite seiner Menschen tritt, dass er mit ihnen leidet, dass er mit ihnen weint, über sie weint, ja, dass er selbst zum Leidenden wird. So, und das war jahrhundertelang. Wir hatten das in der Nicäa-Folge besprochen, ja schon auch ein Hemmnis, dass viele gesagt haben, euer Jesus ist sicher ein Held, ne? Schon ein doller Typ, so, klar. Aber er kann doch nicht Gott sein. Weil Gott ist der unbewegte Beweger. Gott ist das absolute Jenseits, und er kann da jetzt nicht auf Erden stehen, weinen, bluten, schreien und den Löffel abgeben. Das kann er nicht. Das würde das Göttliche im Grunde sprengen, aufheben. So, und aber der christliche Impuls war, sagt, was ihr wollt, wir halten daran fest, in diesem Menschen ist Gott. Dieser Mensch ist göttlich. Dieser Mensch ist Gott von Gott, Licht von Licht. So, und damit ist ja die Idee da, hoppla, leidet Gott jetzt doch. Und damit tat man sich sehr lange überhaupt nicht leicht in der Gotteslehre.
Es gibt aus dieser jüdischen Tradition wirklich bewegendste Zitate, auch aus dem Alten Testament. Ich habe mir noch mal ein paar rausgeschrieben. Übersetzungsvariante Jesaja 63,9. In all ihrer Angst war ihm Angst. Psalm 91,15. Ich bin bei ihm in der Not, spricht Gott dort. Oder ganz berührend finde ich, wenn Gott sagt, Jeremia 8, was kann mich in meinem Jammer erquicken? Mein Herz in mir ist krank. Siehe, die Tochter meines Volkes schreit aus fernem Lande her. Will denn der Herr nicht mehr Gott sein in Zion, oder soll es kein König mehr haben? Also das sind schon starke Zeugnisse vom Schmerz Gottes. Wenn wir jetzt noch eintauchen würden, was wir leider nicht können, in das Zeugnis von der Reue Gottes, dass es also das Herz Gottes fast zerreißt, wo Gott selber in einen sehr leidvollen, ja, Kampf verzettelt wird. Einerseits das Karma-Modell, tun, ergehen, so wie du tust, so kriegst du es dann auch. Soll ich euch jetzt richten und schlagen, fragt er in Hosea 11. Und dann sagt Gott von sich selbst, nein, nein, das mache ich nicht. Mein Herz wendet sich gegen mich selbst, all meine Reue entbrennt. Ich bin euch barmherzig. Also ein leidvolles, schmerzhaftes Ringen Gottes mit sich selbst, wo er also wie so eine Art Durchbruch erlebt und sagt, ich vergelte Böses nicht mit Bösem. Ich habe nochmal eine andere Art von Gerechtigkeit. Ich überbiete das. Ich bin und bleibe euch barmherzig. Und du hast es wunderbar ausgezogen in Jesus. Also da erscheint ein Gott, der wirklich, ja, Hebräerbrief, der mit uns mitleidet. Und weil er mit uns mitleidet in allem, was wir aushalten und erleiden müssen, ist er auch derjenige, der uns helfen kann. Die Tradition hat das dann sehr ein bisschen aufgenommen, müssen wir auch gar nicht weiter ausführen. Es gab Mönche, die verschrien wurden im 6. Jahrhundert als die Theopaschitisten, weil die eben echt ernst gemacht haben und haben gesagt, ja, Jesus Christus hat nicht nur als Mensch gelitten, sondern auch das Göttliche hat gelitten. Es gab dann Leute, die Patripassianer, wenn man mit Fremdworten um sich schmeißen möchte, die haben dann gesagt, ja, und der Vater leidet auch. Aber letzten Endes ist es erst so richtig hat sich durchgesetzt, so, ich würde sagen, ab der Mitte des 20. Jahrhunderts. Eine Theologie des Schmerzes Gottes wurde dort entwickelt. Man hat in der christlichen Theologie zurückgegriffen auf die jüdische Tradition, auf die rabbinische Tradition von einem Gott, der mit seinem auserwählten Volk mitleidet. Wollen wir dann noch ein paar Konzepte kurz andeuten?
Also ganz kurz angedeutet, nicht? 1900 Jahre Christentum haben nie eine Lehre entwickelt vom leidenden Gott. Die Idee, die stand im Raum und man hat sich in der Christologie damit beschäftigen müssen. So, aber man ist immer ein bisschen zurückgescheut, manche sehr stark. Alle, die Unterscheidung von göttlich und menschlich stark betont haben, haben immer versucht, selbst das Leiden Jesu von seiner göttlichen Natur oder gar von Gott dem Vater fernzuhalten. Diejenigen, die sehr stark gesagt haben, Jesus ist Gott, er ist der Gottmensch, die haben manchmal Formulierungen, wo irgendwie klar wird, ja, dann muss doch Gott leiden können. Also Kyrill, wer das mal googeln will. Aber selbst die gingen nicht komplett drauf ein. Wir haben es bei Martin Luther, gibt es einzelne Aussagen, die sehr stark das betonen, aber die Lehre, die Dogmatik, die Theologie, man hat immer irgendwie festgehalten an einem sogenannten Apathie-Axiom. Das hat ein interessanter Theologe mal so formuliert, Werner Ehlert, der ist in Vergessenheit geraten, weil er 33, 34 auf der falschen Seite der Geschichte stand, wie wir in Deutschland verschämt sagen. So, der hat nach dem Zweiten Weltkrieg, er hatte alle Söhne im Krieg verloren, er hatte Leiden gelernt und hat theologisch so darüber gearbeitet. Dem war das ein Anliegen, geschichtlich zu fragen, müssen wir nicht doch sagen, dass Gott leidet mit uns und an unserer Seite? Zeitgleich Dietrich Bonhoeffer. Bei Dietrich Bonhoeffer gibt es so Aussagen wie nur der leidende Gott kann retten. So, und dann auf einmal nach dem Zweiten Weltkrieg, du hast es genannt, Kitamori, der leidende Gott, da bricht es an vielen Ecken auf. Überwiegend im Protestantismus, aber auch wirklich so global, dass viele sagen, ja, man muss hier offenbar auch anders von Gott reden. Wir haben nach unseren historischen Erfahrungen gelernt, ein Gott, der ohne Mitgefühl, ohne betroffen zu sein, zwei Weltkriege, Auschwitz und Hiroshima, einfach an sich vorbeiziehen lässt, den kann man nicht mehr lieben, den kann man nicht mehr ehren. Ein Gott, der nicht mal leiden könnte, wäre eine Zumutung als Gedanke. Kein Mensch braucht ein solches mitleidsloses Monstrum, denn das wäre Gott dann. So, und für viele war das eine Idee, wo sie sagten, wo ist Gott denn in all dem gewesen? Mitten im Leiden, an der Seite der Opfer, und er hat mitgelitten, und an Gott glauben kann heutzutage nur heißen, auch den Schmerz Gottes zu teilen über das, was in unserer Welt passiert.
Ja, und damit sind wir jetzt schon ganz genau an diesem heißen Punkt. Das Ganze entsteht einerseits aus der jüdischen Tradition. Dort kennt man einen Gott, der offensichtlich mit seinem auserwählten Volk mitleidet. Das Ganze entspringt aus Überlegungen über den leidenden Gott am Kreuz. Einer aus der Trinität hat gelitten. Man hat das nicht weiter entfaltet und jetzt spitzt es sich aber ganz stark zu, weil man sagt, könnte das nicht eine Antwort auf die Frage beinhalten, ja, woher, was ist jetzt mit dem Leiden in der Welt? Wie können wir das Leiden in der Welt irgendwie zusammendenken, zusammenhalten mit einem Gott, mit einem Gott, der Liebe ist, mit einem Gott, der die Welt doch in seinen Händen hält? Also ich würde deshalb gerne die Frage wirklich aufmachen, Thorsten, was denken wir, was denkst du denn jetzt über die Antwortversuche, die man da gegeben hat und die wir bis heute hören? Was bringt die Vorstellung, dass Gott ein mitleidender, ein leidender Gott ist, was bringt die für unseren Umgang mit der Wirklichkeit des Leidens, für unseren reflektierenden, theoretischen Umgang damit? Aber bin eigentlich noch mehr daran interessiert, dass wir heute auch auf den praktischen Umgang mit Leiden kommen können. Also es geht hier jetzt sicherlich nicht einfach darum, Gott zu verteidigen und in Schutz zu nehmen. Also wenn man, das passiert sicherlich ja auch, wenn man sagt, ja, du darfst jetzt diesen Gott aber nicht anklagen, weil wenn du doch feststellst, dass Gott auch ein leidender Gott ist, wie willst du denn einen Gott, der selber betroffen und selber affiziert ist vom Leiden dieser Welt und der zutiefst und authentisch mitleidet, wie willst du den auf die Anklagebank setzen? Wie willst du dem den Gerichtsprozess machen? Aber das finde ich gar nicht so wert, dass diese Strategie jetzt weiterverfolgt wird. Ich würde es gerne rüberlenken zu dem, was man dann bei einem Theologen wie Jürgen Moltmann liest und bei vielen anderen, die das von Eli Wiesel übernommen haben. Ich glaube, die Geschichte geht so und hat sich so in einem Konzentrationslager zugetragen. Es war, glaube ich, so, bitte korrigier mich, ein Vater und ein Sohn wurden erhängt aufgrund des noch vorhandenen Gewichts. Passiert das, was bei einer Erhängung normalerweise passiert, das Knick wird gebrochen, der Tod setzt ein, aber der Junge, weil er schon so abgemergelt und abgemagert war, hat einen langen Erstickungskampf. Und jemand steht dort und schreit zu seinem Nachbarn, von dem er weiß, dass der was mit Religion, Glaube und Theologie am Hut hat, so, wo ist jetzt dein Gott? Und es soll die Antwort gefallen sein, er stirbt gerade am Kreuz. Also ich finde, an dieser schrecklichen Geschichte, die ich fast gar nicht wage zu erzählen, weil ich hier von Dingen spreche, denen ich nie ausgesetzt war, also bitte entschuldigt das, aber ich nehme sie doch, um zu verdeutlichen, da klingt doch das auf, was sich manche anscheinend versprechen von dieser Konzeption des leidenden Gottes. Was verändert sich, wenn man in so einer Situation den leidenden Gott ins Spiel bringt? Und was verändert sich auch nicht? Welche Probleme werden gelöst, welche nicht? Das würde ich gerne mit dir jetzt weiter diskutieren, Thorsten.
Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich zum ersten Mal diese Geschichte von Eli Wiesel kennengelernt habe. Es war im Religionsunterricht. Ich war 18, ich war in Gelsenkirchen, ich war strammer Atheist. So, und wir haben die ganzen Themen behandelt und die Religionslehrerin hatte diesen Text eingebracht, so dass wir da und dass uns das vor Augen führen und ja, natürlich, ne, Drittes Reich, Holocaust, schrecklich, schrecklich und so. Und für sie war das aber so ein Punkt zu sagen, ja, und das glauben wir Christen heute auch, dass hier Eli Wiesel es im Grunde genau richtig beschreibt. Gott ist auf der Seite der Leidenden und Unschuldigen. Ich habe mich gar nicht bekehrt damals, gar nicht, weil als Atheist habe ich gedacht, meine Güte, religiös sein, das ist aber auch ein schweres Leiden. Was muss man sich da? Also nein, ich habe gesagt, ich habe auch, glaube ich, in der Stunde widersprochen und gesagt, also es ist doch nicht zu rechtfertigen, so ein schreckliches Leiden dann auch noch zu benutzen, um irgendwie den Gottesgedanken aufzuhübschen. Das darf nicht passieren. Punkt. Keiner, der Macht und Möglichkeit hat, so etwas zu verhindern, ist durch irgendwas zu rechtfertigen. Da kannst du nicht sagen, es hat ihm auch sehr weh getan. Wenn er nicht geholfen hat und es gekonnt hätte, ja, weg mit ihm. So, und für mich war im Grunde damals die Überlegung, das Leiden dieser Welt in seiner Fülle, in seiner Grausamkeit, auch in all diesen schrecklichen Details, die wir im 20. Jahrhundert erlebt haben, löscht den Gottesgedanken aus. Ich habe damals auch gelesen, Wolfgang Borchert, Draußen vor der Tür, so Kriegsheimkehrer, auch früh gestorben, der eine Geschichte erzählt, dass jemand aus dem Krieg zurückkommt, traumatisiert. Und dann trifft er den lieben Gott. So, und der liebe Gott weint und dem lieben Gott tut alles ganz furchtbar leid. Und der liebe Gott weiß sich vor Mitgefühl auch nicht zu halten. Aber der Kriegsheimkehrer sagt ihm dann irgendwie, komm, geh nach Hause. Also es bringt nichts, deine ganzen Tränen und so, dein Mitgefühl, deine Schwachheit. Da sind wir drüber hinaus. Wir haben zu viel gesehen, wir haben zu viel getan, wir haben zu viel erlebt. Ein Gott, den wir jetzt noch trösten müssen, braucht kein Mensch. Und für mich war das eine Säule meines Atheismus. Das war ganz klar. Das war Büchner, das habe ich mit Inbrunst so gesehen. Der Schmerz, das Leiden, das ist der Fels des Atheismus. Es geht halt nicht. Kannst reden, wie ihr willst. Also ein mitleidender Gott ist natürlich ein bisschen besser als einer, der noch lacht. Aber unterm Strich, ein Gott, der retten könnte und es nicht tut, ist durch nichts zu entschuldigen, auch nicht durch Mitleid. Wieso denn? So, das war meine Überzeugung mit 18.
Ja. Damit geht das schon so in die Richtung, dass man sich fragt, ja, was habe ich denn jetzt konkret davon? Also es ist ja nicht einfach nur so eine abstrakte Gedankenspielerei, die wir hier anstellen. Ich finde, also bei Elie Wiesel taucht das ja auch auf, dass er sagt, ja, was ist jetzt? Summiert sich jetzt zu unserem Leiden das Leid Gott noch, das Leiden Gottes noch dazu? Das bringt ja gar nichts. Ja? Er fragt, wie hat es Gott fertiggebracht, sein Leiden noch zu vermehren, um das unsrige auszuhalten? Ja, also das ist ja dann gleich doppelt schlimm. Du hast es jetzt ein bisschen zu Ende gezogen. Dann am Ende müssen wir ja Gott sogar noch bemitleiden. Karl Rahner hat es ein Stück weit so auch jetzt aus dieser existenziellen Situation, wo ich selber vom Leid betroffen bin, hat er es formuliert. Ich zitiere ihn mal. Das liest man in der Fachliteratur ständig. Das ist einer der berühmtesten Einwände. Und ich finde es herrlich, wie dieser unfassbar beschlagene Theologe es so simpel mal rübergebracht hat. Er sagt, um, einmal primitiv gesagt, aus meinem Dreck und Schlamassel und meiner Verzweiflung herauszukommen, nützt es mir doch gar nichts, wenn es Gott, um es einmal grob zu sagen, genauso dreckig geht. Ich weiß natürlich, ich habe das ja auch schon betont, dass es durchaus in der klassischen Inkarnationslehre eine sinnvolle und ernste Aussage darüber gibt und geben muss, dass Gott gestorben ist. Aber auf der anderen Seite gehört es doch auch zu meinem Trost, dass Gott, wenn und insofern er in diese Geschichte selber als in seine eigene eingestiegen ist, jedenfalls auf eine andere Weise eingestiegen als ich. Denn ich bin von vornherein in diese Grässlichkeit hineinzementiert, während Gott, wenn dieses Wort überhaupt noch einen Sinn haben soll, in einem wahren und echten und mich tröstenden Sinn der Deus impassibilis, der Deus immutabilis ist. Also der leidensunfähige und der unbewegliche Gott. Also hier kommt nochmal so der Gedanke jetzt raus, was bringt mir Gott im Leiden. Und ein leidender Gott bringt mir gar nichts, weil jetzt sagt Rahner ganz von sich selbst, für mich ist es im Leiden wichtig, dass ich mich irgendwie noch an einem Gott festhalten kann, der nicht in derselben Weise, jetzt sag's mal mit meinen eigenen Worten, der nicht in derselben Weise vom Leid weggeputzt, weggefegt, überwältigt, übermannt wird, sodass er dann als kümmerlicher und jämmerlicher Gott irgendwo in der Ecke liegt und keinem auf diesem Planeten, in dieser Welt noch helfen kann. Das ist eines der Hauptargumente gegen die Tauglichkeit oder gegen die Bewerbarkeit dieser Vorstellung, Gott leidet mit mir. Das bringt uns letzten Endes gar nichts.
Also ich habe dann in den nächsten 10 Jahren ja alles komplett umgedacht. Mich hat Rana an der Stelle eigentlich nie überzeugt, weil, also ich kann natürlich mit ihm komplett mitgehen und sagen, der leidende Gott ist jetzt keine Lösung der Theodizee-Frage. Es ist jetzt auch keine unmittelbare Hilfe oder so. Also es ist auf keinen Fall das Eingangsportal in die Kathedrale des christlichen Glaubens, wo man sagt, guck dir mal den leidenden Gott an und dann tut sich dir die Tür auf und dann kannst du wieder glauben, dann geht's ohne Widersprüche. Also ich würde die ganze Idee komplett rausnehmen aus der Zumutung, die soll jetzt irgendwas leisten, Gott entschuldigen oder mir irgendwie, was weiß ich, dadurch irgendwie schmackhaft machen, dass ich leiden muss. Ich habe die Idee aber dann entdeckt und schätzen gelernt und ich habe es natürlich dann gelesen, ja, bei Moltmann und Kitamori und Ehlert und so, bin da auch, habe das übernommen, habe das auch für meinen Unterricht und für viele Dinge, auch für mein persönliches Leben übernommen. Meine persönliche Erfahrung damit, es ist keine Antwort und es ist auch keine Tür und es ist auch keine Lösung, kein Eingang in die Kathedrale des Glaubens, aber eine Entdeckung in ihrem Altarraum. Das war für mich die Erfahrung. Ich bin auf ganz anderen Fragen und Wegen einfach zur Erkenntnis, dass Gott lebt, dass Jesus auferstanden ist, gekommen. Das war überhaupt keine Lösung für Theodizee-Fragen oder so. In der Beschäftigung mit Jesus, mit Gott, war es dann für mich schon eine ja staunende, ehrfürchtig machende Entdeckung, dass Gott ganz und gar ins Leiden eingeht und das in einem umfassenden Sinne. So und nicht in dem Sinne, dann ist es ja nicht so schlimm, dass ich leide oder jetzt kann ich ihn entschuldigen, sondern im eigenen Leiden, in eigenem Schmerz, Trauer, zerstörte Beziehung, Frustration und sonst wie, war für mich der Gedanke, Jesus hat gelitten, Gott ist im Leiden gegenwärtig. Erstmal ganz schlicht die Erfahrung von Nähe, die Erfahrung von Mitgefühl, von Empathie, dass ich klagen kann, dass ich weinen kann, dass ich mich gehalten weiß, dass Gott ganz schlicht nicht raus ist aus dem Spiel, kaum geht's mir dreckig. So, und dann war es für mich auch eine ungeheuer öffnende Perspektive, dass Gott, so wie er an meinem Leiden selbst als Leidender Anteil nimmt, dass er so das Leiden der ganzen Welt trägt und darin ja irgendwo auch uns beruft, Mitleidende zu werden. So, und das war für mich etwas, das fand ich attraktiv, das fand ich auch hilfreich, dass ich mein eigenes Leiden nicht so ertrage, dass ich darin verkante, verhärte, verstumme und mich nur noch um mich selbst kreise, sondern im Grunde mich hineinnehmen lasse in einer Dynamik, wahrzunehmen, ich leide nicht allein, es leiden auch nicht Gott und ich allein, sondern Leben ist Leiden, viele Menschen leiden. Und ich kann als Leidender die Berufung erfahren, mir das Leiden der Menschen nicht egal sein zu lassen, sondern im Grunde selbst geöffnet und geweitet zu werden für eine mitleidende Existenz. So habe ich Bonhoeffer, so habe ich Moltmann, so habe ich das alles aufgenommen. Das finde ich hilfreich. Das finde ich schon sehr wertvoll, dass Mitleiden doch immer etwas ist, was herausreißt aus der Isolation des alleine Leidens und darin zu verstummen und unterzugehen. Ich meine, du weißt vom Leiden noch mal sehr viel mehr als ich in vielerlei Hinsicht. Wie geht's dir damit oder kannst du das nachvollziehen?
Also ich bin da auf einer Linie mit dir. Ich würde es aber wagen, vielleicht doch ein bisschen mehr noch sozusagen auch ins Verobjektivierende so von Theologie rauszuziehen. Aber erstmal würde ich tatsächlich bei dem bleiben. Es würde mich jetzt auch interessieren, Thorsten, was du dazu meinst, weil für mich ist das letzten Endes, was du als Altar bezeichnest, wäre für mich so fast eine mystische Erfahrung Gottes. Ich mache das jetzt mal an einem sehr dramatischen Beispiel deutlich und das soll hier keine Effekthascherei sein, aber im Sommer 2021, da wäre meine verstorbene Frau fast schon gestorben, weil der Krebs bei ihr den Darm lahmgelegt hat. Und sie war 6 Wochen im Universitätsspital. Und es gab dort 2, 3 Wochen, ich sage es jetzt mal so ganz ungeschminkt, da lag sie dort und kam mir vor wie ein Stück Fleisch, was verkabelt und verschlaucht ist, wo man Substanzen reinpumpt, um noch alles Mögliche irgendwie zu sichern und am Leben zu halten. Und wenn es zu bunt wird, hat sie selbst die Morphiumpumpe aktiviert und hat sich abgeschossen. Und an einem Nachmittag habe ich sie dort angeguckt, wie sie da so lag. Und ich dachte einfach, das ist unfassbar. Menschenunwürdig. Wie hält man das aus? Ich selber habe es fast nicht mehr ausgehalten. Ich habe geweint. Es war schrecklich. Und ich dachte an Zuschriften, die in diesen Tagen kamen, so aus charismatischer Sicht. Alles lieb gemeint. Also vielen Dank für jede Zuschrift. Aber ich konnte in den Momenten nichts damit anfangen, wenn Leute sagten, ja, aber die Herrlichkeit Gottes strahlt im Raum und Gott ist gegenwärtig und der Gott, der doch über allem steht, der leuchtet doch von seinem Thron und siehst du nicht den Thron? Ich habe echt gedacht, Leute, kommt jetzt mal hierher und schaut euch das einfach an. Und da würde ich gerne mal wissen, was ihr über Gott denkt. Und während ich so da auf meine Frau blickte, Thorsten, mir war für ein paar Momente, als sähe ich, wie jemand mit ihr, neben ihr im Bett liegt und sah genauso aus wie sie. Diese Person war genauso verkabelt, genauso mit Schläuchen, genauso leblos. Und in dem Moment wurde mir völlig klar, ich sehe gerade vor meinem inneren geistlichen Auge Jesus Christus neben ihr liegen. Und ich kann dir nicht sagen, was das für mich bedeutet hat. Es war urplötzlich eine große Gemeinschaft. Und zwar eine große Gemeinschaft zwischen uns und diesem leidenden Gott. Es war ein großes gemeinsames Seufzen. Das war fast was Mystisches. Das hat mich unfassbar getröstet. Das Schwerste war für mich immer, dann abends wegzugehen und meine Frau so ohnmächtig im Krankenhaus zurückliegen zu lassen. Und der Gedanke, dass Gott mit ihr unter der Decke steckt, dass Gott neben ihr liegt, dass er sich mit ihr vereint und mit ihr identifiziert hat, das hat mir in diesen Wochen eine unfassbare Kraft gegeben. Und das ist für mich zutiefst der Nutzen. Das sind Trotzkräfte, das sind Trostkräfte, die dort aus dieser Vorstellung, aus diesem Gedanken, ich würde jetzt sogar sagen, aus diesem Erlebnis des leidenden und mitleidenden Gottes heraus entspringen. Da bin ich mit dir wirklich einer Meinung, aber ich würde noch ein bisschen das weiter ausziehen. Ich finde, kann man das nicht ein bisschen verobjektivieren oder ist das wirklich nur so eine Erfahrung tief im Innersten?
Aber was heißt jetzt nur so eine Erfahrung? Ne? Ich finde das, ein ganz kostbarer, wertvoller Moment. Ja, ich würde es jetzt nicht so verobjektivieren zu sagen, in Basel wurde im Sommer 2020 Karl Rahner widerlegt oder so. Ne? Ja. Also es ist nicht, eben nicht zu doktrinalisieren oder nicht zu einer Theorie zu machen, aber es sind Erfahrungen, ja, die Bibel beschreibt, finde ich, solche Erfahrung auch des Trostes angesichts des Erlebens, Gott ist mittendrin. Du hast das sehr drastisch und berührend erlebt. Ich nie in solcher Krassheit, aber abgepuffert in meinem Leiden. Ja, würde ich sagen, in die Richtung. Ja, mystische Erfahrung, die ein großes Einverstanden sein können oder auch eine Blickrichtungsveränderung mit sich gebracht haben. Und ich würde sagen, es ist ein Segen, so etwas erfahren zu können. Es darf halt nicht irgendwie als Lösung oder es funktioniert ja nicht zu sagen, Leute, guck mal, ich habe das so und so erlebt und das kannst du auch, wenn du jetzt zu Jesus und also du liebes bisschen, ich glaube, das ist die Schwierigkeit, wenn man das so
auftreten. Es wäre völlig schlimm.
Ne?
Ja. Es wäre völlig schlimm. Ja. Und doch, was ich meine, wäre jetzt Folgendes. Also, wenn es doch so erfahrbar ist, dass ich sage, da ich habe das Zeugnis in der Tradition dieser leidende und mitleidende Gott. Und wenn ich jetzt merke, das hat auch meiner Frau sehr viel Trost und Kraft gespendet, dass wir uns überhaupt nicht mehr aufgehalten haben, jetzt mit der Frage, ja, aber Gott, und warum heilst du nicht? Warum erhörst du unsere Gebete nicht? Warum diese Erkrankung? Warum dann letzten Endes auch der Tod? Ganz ehrlich, das war in gewisser Weise kein Problem für uns. Also wir haben uns an dem die Seele und nicht mehr wund gerieben, sondern es war für uns irgendwie doch zutiefst klar über die Jahre auch der Krankheit, wo wir auch immer wieder gemeinsam philosophiert und theologisiert haben. Anscheinend hat sich Gott entschieden, eine Welt zu erschaffen, in der so etwas wie so eine Erkrankung möglich ist. So, und wenn ich aber jetzt theologisch weiterdenke, Thorsten, ich packe da jetzt mal aus, das wäre sozusagen dann doch eine gewisse Theologie, wo ich das so in eine Lehre packen würde, dann bin ich das, was man vielleicht, naja, nicht Prozesstheologe nennt, aber doch offener Theist. Was meine ich damit? Ich glaube, wenn ich jetzt frage, ja, aber warum? Wie kann ich das noch ein bisschen besser erklären? Würde ich sagen, naja, Gott ist Liebe. Und wenn ich Liebe einigermaßen ernst und verstehen will, würde ich sagen, wenn Gott Liebe ist und mich und uns und alle Geschöpfe dieser Welt aus Liebe geschaffen hat, hat er sich entschieden, dass er uns eine robuste Freiheit mitgibt. Und wenn wir diese Freiheit verwenden für etwas, was Leid hervorbringt, was Übel hervorbringt, dann klickt kein Sicherheitsmechanismus ein. Dann nimmt Gott die Freiheit, die er uns aufgrund seiner Liebe gegeben hat, nicht einfach wieder zurück. Er kann deshalb nicht einfach die Leiden, die Übel und die Nöte, die wir in dieser Welt haben, aus der Welt schaffen. Das hat in einer geheimnisvollen Weise etwas mit seiner Liebe und mit seiner Freiheit zu tun. Jetzt weiß ich ganz genau, das löst die Frage überhaupt nicht, sondern gießt ja erstmal Öl ins Feuer. Weil man könnte ja jetzt fragen, ja, aber Moment mal, um alles in der Welt. Wie konnte Gott es denn wagen, aus Liebe eine Welt zu erschaffen, in der so viel Leid und so viel Übel nötig ist, dass er einerseits die Kollateralschäden davon für die Menschen und für alle Kreaturen nicht nur in Kauf nimmt, sondern auch für sich selbst in Kauf nimmt. Also wie konnte Gott es wagen, eine Welt zu erschaffen, die ihm selber letzten Endes eben die volle Dosis des Leides bis hin zum Tod, also auch die Erfahrung der Gottverlassenheit vermittelt, sodass er am Kreuz endet, sage ich jetzt mal provokativ, und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also das wäre für mich zugegeben, das Problem des Bösen und die Erklärung des Bösen ist damit überhaupt nicht gegeben. Und doch finde ich zum Beispiel, wer so mit dieser Theologie unterwegs ist, der hat für mich eben ein Problem weniger. Ich bin doch in meiner Not, in meinem Leiden schon voll beansprucht und muss das irgendwie aushalten und alle Energie irgendwie dafür haben, dass ich jetzt das irgendwie aushalte und überlebe. Aber wenn ich dann noch groß rumdoktern muss und sagen muss, ja und Gott und wieso fügt er mir das zu und ist das jetzt, wie kann ich das erklären? Oder wenn ich dann aufgefordert werde, ja Gott ist halt Gott, er ist die allesbestimmende Wirklichkeit, du verstehst das zwar nicht, aber irgendwie ist er doch für alles mehr oder weniger verantwortlich, steckt in allem drin. Ja und dann soll ich das jetzt noch glauben, soll so paradox an Gott glauben, so nach dem Motto, keine Ahnung, er fügt oder er lässt es irgendwie zu und ich verstehe es aber nicht, aber jetzt soll ich doch an ihn glauben. Da finde ich, verdopple ich doch das Problem aller Leidenden. Ich mache ihnen dann ja auch noch ein Problem mit Gott. Und deswegen finde ich diese Art jetzt von Gott als einem Gott der Liebe, der aus Liebe und um seiner Liebe willen dann sich auf dieses Leiden einlässt, finde ich, löst da doch ein paar Probleme.
Ja, und ich würde schon auch fragen, an welcher Stelle und wo braucht man Theologie? Also meine Erfahrung ist immer, wenn es hart auf hart kommt und wenn Leben existenziell wird, da brauche ich nie Theologie. So, da halte ich mich an Gott, da singe ich, da bete ich, da lebe ich intuitiv. Ich glaube in ganz vielen Lebensbereichen, ob was weiß ich, beim Daten oder beim Sport oder in der Kunst, Da hast du nicht deinen Kopf gleichzeitig getaucht in Beziehungsratgeber, in Strategiepapiere oder sonst was. Leben wird nach vorne gelebt. So verstehen kannst du rückwärts. Reflexion ist immer, dass du gerade sitzt oder Ruhe hast oder lange spazieren gehst. Insofern glaube ich, im Leiden, in der konkreten Herausforderung, in der Bedrückung, ja, da macht man sich besser nicht viel Kopf und es ist lästig, dann gleichzeitig noch irgendwas jonglieren zu wollen. So, und dann aber gibt es eben auch andere Zeiten, wo man sich das zusammendenken will, wo man nachts im Bett liegt und guckt, wie komme ich damit klar. Und da muss man jetzt schauen, ich habe ja viel Sympathie für den offenen Theismus. Ich glaube, der offene Theismus versucht, Gott ganz von Jesus her zu denken, vom Evangelium her zu denken. Und dann will er Probleme lösen, die die metaphysische Gotteslehre produziert hat. So Theismus, immer irgendwo der Anspruch, systematisch können wir erklären, wie Gott und Glaube und Leiden und Macht und Freiheit und Vorherwissen ineinander greift. So, und an der Stelle kriege ich Bedenken, ob der offene Theismus da gut beraten ist, seine richtigen Prämissen so durchrechnen zu wollen, dass man am Ende sagen kann, ja, und das mit dem Leiden und das mit der Freiheit und das mit der Liebe Gottes, das ist kein Problem, wenn wir das so und so und so. Also da bin ich schon doch lieber altreformatorisch. So, also altreformatorisch ist ja ganz schlicht bei Luther die Einsicht, es gibt Erfahrungen, da stehen wir vor der Unbegreiflichkeit Gottes. So, Luther beschreibt das angesichts von viel Leid. 1525, vor 500 Jahren, de servo arbitrio. Es war gerade Bauernkrieg. Es war Bauernkrieg mit Zehntausenden, vielleicht 100.000 Toten. Viele gaben ihm eine Mitschuld. Also es war viel, viel los. So, und Luther hatte diese ganzen Fragen. Ja, wie ist Gott denn da drin? Der Allmächtige und so. Und wie kann so viel Leid passieren angesichts des allmächtigen Gottes? So, und Luther schreibt in dieser Schrift, es scheint ungerecht, ja grausam, unerträglich zu sein, von Gott anzunehmen, dass er der Allmächtige ist in einer solchen Welt. Daran haben auch so viele und so große Männer jahrhundertelang Anstoß genommen. Und wer sollte nicht Anstoß nehmen? Ich selbst habe nicht nur einmal Anstoß genommen, bis hin zum tiefsten Abgrund der Verzweiflung, bis ich sogar wünschte, dass ich niemals als Mensch geschaffen worden sei. So, das sind ja Erfahrungen, so, und er weiß, Gott ist die Liebe und Gott ist in Christus uns nahe gekommen, aber er sieht auch all das. Und es ist eine Erfahrung, es nicht zusammenzukriegen. Und für diese Erfahrung, ich krieg's nicht zusammen, es passt überhaupt nicht, macht er diese Kategorie auf der Verborgenheit Gottes, der Unbegreiflichkeit Gottes, dass es so scheint, als gäbe es Gott doppelt, als gäbe es Gott, der gepredigt wird, die Liebe in Christus, und als gäbe es Gott, der Allmächtige, der alles in allem wirkt. So, und in diesem Zwiespalt, sagt Luther, wir müssen diesen Gedanken der Macht Gottes, wir können es nicht aufgeben, aber letztlich, so kann und will Gott von uns nicht gefunden sein. Wir sollen uns an den Gott der Liebe halten, ohne den Zwiespalt zu leugnen. So verstehe ich seine Rede vom Deus Absconditus, also nicht wirklich als ein zweiter Gott hinter dem ersten. Luther macht es unlogisch und systematisch auch schief. Es gibt mehrere Probleme, wie er das so macht. Das ist in der Luther-Forschung auch alles rauf und runter, dass es als Lehre überhaupt nicht funktioniert. Es funktioniert aber, finde ich, als Einordnung. Es gibt Erfahrungen, es gibt Reflexionen. Da stehen wir einfach vor einem Rätsel, da stehen wir vor einer schrecklichen Bedrängnis, vor einer Gottesverfinsterung. So, und das können wir anerkennen als die Erfahrung der Verborgenheit Gottes. Daraus machen wir keine Lehre, sondern halten uns an die Zusage der Nähe Gottes. Wenn ich das erfahre, dass Gott mir nahe ist, brauche ich die ganze Theorie nicht mehr, dann halte ich mich halt da dran und ignoriere diesen düsteren Hintergrund. Ihn halt nicht zu verdrängen, sondern anzuerkennen, Erfahrungen der tiefsten Betroffenheit und der Anfechtung gehören zum Glauben. Das fand ich für mich immer sehr hilfreich.
Ja, ich finde Luther, ich habe da auch noch mal viel gelesen, auch Sekundärquellen. Ich finde Luther durchaus auch sympathisch und nachvollziehbar, aber ab einem gewissen Punkt verstehe ich das nicht. Also, dass er sich, die eigentliche Spannung ist doch, das Leben mutet mir leidvolle Erlebnisse zu, mit denen ich klarkommen muss. Und nochmal, Thorsten, warum, was ist jetzt genau der Grund, warum sollte ich bin total einer Meinung, niemand von uns ist im Sinne eines Comprehendere, eines umfassenden Wissens in der Lage, die Dinge hier aufzudröseln. Aber die eigentliche Spannung entsteht doch wirklich zwischen dem, was als Leid und Übel uns widerfährt, und dem, dass ich mich dann flüchte zu diesem Gott, von dem ja auch Luther sagt, er ist wie ein Backofen voller Liebe, der vom Himmel bis hinunter auf die Erde reicht. So. Und jetzt vollzieht Luther ja immer wieder diese Bewegung hin. Aber warum lässt er, also irgendwann muss doch Luther auch mal auf die Idee kommen, das ist ein Durchlauferhitzer, der funktioniert vielleicht für ihn. Er wird immer wieder neu erschreckt von diesem Deus Absconditus, der in seinem Welthandeln, und dann flüchtet er sich zu diesem Gott. Ich sage jetzt mal ganz krass, nee, ich bin erschreckt vom Leben genug. Ich muss doch nicht meinen, dass ich so viel von Gott wüsste, dass er hinter allem steckt, dass er hinter allem die Fäden spinnt. Ich finde irgendwie, das können wir doch offen lassen. Und ich muss doch jetzt Gott sozusagen nicht unterstellen, dass er derjenige ist, hinter dem beides zugleich ist. Also das Gute, was mir widerfährt, Liebe, Güte und so weiter. Aber dass er auch hinter dem steckt, was mir an Bösem widerfährt. Also ich find irgendwie, das funktioniert für mich überhaupt nicht. Sondern mir fällt es tatsächlich viel einfacher zu sagen, nein, es gibt durchaus auch Mächte in dieser Welt, die haben Macht und die sind böse und die haben mit Gott nichts zu tun. Ich finde, da lehnt sich Luther viel zu weit raus. Da wird manchmal der Teufel und Gott, der die Maske des Teufels, Gott, der so tut gegenüber uns, als wäre er der Teufel und so weiter. Da finde ich, das übertreibt Luther komplett. Ich würde doch das ist für mich ein Dualismus. Also ich weiß, Luther weigert sich letzten Endes, diesen Dualismus dann sozusagen, als hätten wir zwei Götter, den einen Guten und den anderen den Bösen. Das macht er zum Glück ja nicht. Aber ich kann mit dieser ganzen Bewegung nichts anfangen. Ich würde sagen, flüchte dich zu Gott, und dann steht fest, Gott ist nichts anderes als Liebe. Punkt.
Also das ist ja die Botschaft, ne? Flüchte dich zu Gott und Gott ist Liebe.
Ja.
So, und jeder, der in dieser Gewissheit und in diesem Vertrauen ruht, brauch auch jetzt keine weiteren Klimmzüge. So, das ist ja so. Wenn du aber zu viel die Abgründe des Lebens gezeigt bekommst, so passiert es den liebsten und heiligsten Menschen, dass ihnen diese Gewissheit brüchig ist und verschwindet. So kenne ich, kenne glaube ich viele. So, und Luther hat ja in seinen Werken nur in einem einzigen dieses Thema aufgeworfen. Es ist ja nur De Servo Arbitrio, in keinem anderen Werk. Und er hat später auch so nebenbei gesagt, das ist nichts für die große Straße oder so, das ist nichts für die vielen. Aber für die Abgründe finde ich es im Abgrund, in der Verzweiflung, zumindest eine wichtige Erinnerung. Das darf eine Sequenz der Glaubenserfahrung sein, dass ich nicht nur Unbegreifliches sehe, sondern dass mir Gott darin verfinstert ist. Es ist ja eine Anfechtungserfahrung, wo Gott schrecklich und grausam für mich vom Teufel nicht mehr zu unterscheiden ist. So, das ist nicht Gott, es ist aber eine Gotteserfahrung, eine Verborgenheitserfahrung. So, und es kann vorbeigehen und ich kann wieder Halt und Gewissheit und Trost finden. Und dann finde ich es getröstet im Rückblick hilfreich zu wissen, so etwas kann passieren. Gott sei Dank hat mich Gott aus dieser Anfechtung wieder gerettet.
Nee. Ich sehe halt da immer die Gefahr, das ist mit meinen Studenten so häufig passiert. Wenn sie philosophieren, haben häufig bis zum Exzess philosophiert und versucht irgendwie Gott zu verteidigen, Gott zu erklären. Und dann am Ende, wenn sie nicht mehr weiter wussten, kommt die große Trumpfkarte, das Ass aus dem Ärmel. Ja, Gott ist ja ein verborgener Gott. Ne? So. Und dann schmeißen sie in diesen Container alle die Grässlichkeiten, alle die Grausamkeiten dieser Welt hinein. Und sie machen das nur, um festzuhalten, und das verstehe ich, dieses Anliegen, um festzuhalten, aber Gott ist mächtig, er hat alles in der Hand und er wird auch diese Welt dem Ziel entgegen, zu seinem Ziel bringen. Also Gott kann sozusagen das Heil dieser Welt garantieren, und dazu brauchen sie den Gedanken einer Allmacht Gottes, die eben doch irgendwie in allem mit drin steckt. So, ich kann das total nachvollziehen, aber ich kann damit weder persönlich noch theologisch großartig was anfangen, ja, ne? Weil ich finde irgendwie, ich finde, für mich ist es auch theologisch viel plausibler zu sagen, nein, Gott hat doch in Jesus Christus gezeigt, dass er nicht durch Kontrolle, nicht durch Allmacht, dass er nicht durch Fingerschnipsen und so weiter an sein Ziel kommt, sondern dass er auf dem Weg der Allmacht seiner Liebe, wenn überhaupt Macht, dann die Macht der Liebe, und die geht durch den Tod hindurch und durch das Leiden hindurch. Es gibt für mich gar keine größere Macht als diese ohnmächtige, schwache, überhaupt nicht göttlich aussehende, ziemlich peinliche Macht Gottes am Kreuz. Das ist doch der eigentliche Skandal dort, ne? Und deswegen würde ich alle anderen Konzepte von göttlicher Kontrolle, und so sehr ich das Bedürfnis da auch verstehe, würde ich sagen, können wir das nicht irgendwie mal hinter uns lassen?
Also ja, da bin ich völlig dabei, und ich glaube, diese Theo-Bros, es sind ja fast immer Männer, so sind irgendwie auch auf dem Weg, also manche machen sich daraus ein doktrinales Konstrukt, was ja Luther fernlag. Er macht es ja nie zu einer Lehre. Das soll Sicherheit geben, aber verdüstert Gott eigentlich. Nein, ich finde, den Stecker sollte man da schon vorher ziehen. Überhaupt finde ich bei dieser metaphysischen Idee, eine geschlossene Erklärung entwickeln zu können, wie Gott und Welt, Freiheit und Schicksal und alles zusammenpasst. Ich glaube tatsächlich, dass wir mit Theologie viel weniger erklären oder ableiten können, als wir so tun. Wir haben Bilder, wir haben Verheißungen, wir haben Zusagen, an die wir uns klammern, und das sind Rettungsseile in einer chaotischen Welt, die manchmal auch sehr schön sein kann. So, und wir können sie gebrauchen zum Trost, zur Liebe, zur Stärkung unterwegs. Wenn es ein Welterklärungsentwurf wird, dann bin ich an der Stelle eigentlich schon immer raus. Ja. Darum ist mir dieses ganze Theismus-Ding. Also ich finde Gottes Glaube ohne Theismus auch sehr schön. Aber das wäre ein anderes großes, weites Thema. Da bin ich erkenntnistheoretisch oft sehr skeptisch auf dieser Theorieebene, aber sehr gläubig in dieser praktischen Seite, wo die Nähe und Zusage und das Unterwegssein mit Gottes gelebt wird. Ja, und für mich gehören dazu auch Verborgenheitssequenzen, wie immer wir die sortieren. Da habe ich keine großen Systemansprüche. Es kommt halt vor, und das vorzuhalten finde ich sinnvoll.
Ich finde das auch sehr schön, Thorsten, dass wir Gott sozusagen auch ein bisschen sequenziell denken dürfen, dass wir im Vollzug unseres Lebens und im Verlauf einfach oder auch in der Erfahrung des Leides solche Sequenzen haben, wo wir durchaus sagen, da ist mir Gott verborgen, da bin ich in der Gottverlassenheit, aber dass wir da nicht behaupten müssen, ja, das ist jetzt, da machen wir eine ganze Gotteslehre draus, sondern das sind wie so Durchgangsstadien, und vielleicht später wird uns dann nochmal etwas anderes von Gott wichtiger und leuchtet auf. Für mich der Clou an der ganzen Geschichte mit dem leidenden Gott, ich formuliere es nochmal abschließend jetzt, um das Ding hier zu landen aus unserer hohen Flughöhe. Dorothee Sölle hat mal gesagt, dass eben in dieser Szene, wo Jesus zu Gott betet im Garten Gethsemane und wo er dann aber doch den Kreuzestod und die Gottesverlassenheit erlebt, dass sie sagt, es ist tatsächlich so, dass Gott mit uns mitleidet an einem Gott, der nicht hilft. Und das ist für mich etwas, was für die Bewältigung und für das Aushalten überhaupt von Leid, also erstmal aushalten und dann vielleicht auch bewältigen, sehr wichtig ist. Wenn es stimmt, dass Gott als leidender Gott mit mir leidet an einem Gott, der nicht hilft, so wie ich mir das wünsche, setzt das jetzt die große Ressource des Protests und der Klage bei mir frei. Und das finde ich für die Erfahrung von Leid etwas ganz Wichtiges, dass du dem ins Auge gucken kannst, dass du sagen kannst, ich bin nicht einverstanden, das ist nicht recht, ich protestiere, ich habe auch eine Adresse. Und jeder Psychologe, jeder, die da Ahnung haben von Leid, von Begleitung von Menschen im Leid oder in der Trauer, würde sagen, das sind die ersten Stadien, durch die dann auch etwas Gesundes wieder entstehen kann, was zumindest helfen kann, dass wir nicht komplett untergehen und versinken.
Ja, danke, das finde ich sehr schön. Ich merke, wir nehmen nicht immer denselben, den gleichen Eingang in die Kirche, aber wir treffen uns am selben Altar, ne? Wo es dann doch wieder irgendwie passt. Das war unsere Folge. Was bringt ein leidender Gott? Wir bleiben dran, bleibt uns gewogen. Neues von Gott heißt unsere Reihe. Bisschen was kommt noch, ne?
Macht's gut.
Macht's gut. Ciao.